Nirgendwo ist ein Mensch so ohnmächtig wie im Gefängnis. Gerade in Unrechtsstaaten ist er den Aufsehern schutzlos ausgeliefert. Gewalt gegen Gefangene gibt es deshalb in jeder Diktatur. In der DDR war sie an der Tagesordnung.
Dumpf und bedrohlich dringt die Stimme des Sprechers aus dem Lautsprecher mitten in der Garagenhalle der ehemaligen Stasi-Untersuchungshaftanstalt Bautzen II. 4 knallrot lackierte Rollregale, wie sie in großen Archiven verwendet werden, sind auf Schienen aufgebaut zwischen 2 original schlammgraubraunen Gefangenentransportwagen aus DDR-Zeiten. Porträts, Schriftstücke, Lebensläufe und Ausstellungsstücke wie schlabbrige Anstaltskleidung, eine Zwangsjacke, Spritzen und Kanülen, ein Schlagstock sowie Fotodokumente und Aktenordner werden in den offenen Aktenschränken präsentiert. Dazwischen Monitore mit Sequenzen aus Zeitzeugeninterviews.
Vom Ausstellungsbau her ist es wirklich so als Rollarchiv gedacht, ne, wo dann eben die Akten jetzt offengelegt werden, wo der Besucher sich selbst diese Geschichte erschließen kann. Gleichzeitig geht es aber eben auch darum, dass man deutlich macht, das kann auch immer wieder geschlossen werden, sowas. Ne. In dem Moment, wo man ein Archiv wieder schließt, ist auch die Geschichte wieder verschlossen.
Cornelia Liebold arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Gedenkstätte Bautzen. Sie hat maßgeblich an dieser Ausstellung über Gewalt hinter Gittern zu DDR-Zeiten mitgearbeitet und steht in engem Kontakt zu den Zeitzeugen. 10 Einzelschicksale werden in der nachhaltig wirkenden Ausstellung erzählt. So zum Beispiel die Geschichte von Tatjana Sterneberg, die in der Untersuchungshaftanstalt Berlin-Pankow einsaß und dort Traumatisches erlebte.
Die dann eben auch in eine Zwangsjacke gesteckt wird, die sowohl in der Untersuchungshaft als auch im Strafvollzug dann mit Psychopharmaka ruhiggestellt wird, ohne dass sie das in irgendeiner Art und Weise beeinflussen kann. Oder sie sagt ja auch, sie will nichts und das wird ihr dann trotzdem wirklich gewaltsam auch eingeflößt teilweise, was dann bei ihr auch zu schweren psychischen Schäden in der Haft schon folgt, ne, wo sie dann danach auch jahrelang mit zu kämpfen hatte.
Gewalt hinter Gittern in der DDR hatte viele Gesichter. So stand in den 50er und 60er Jahren noch die pure körperliche Gewalt der Aufseher gegenüber den Häftlingen auf der Tagesordnung. Das wandelte sich in den 70er und 80er Jahren in psychische Gewalt. Erpressung, die Drohung, Kinder zur Adoption freizugeben oder der Einsatz von Zwangsjacken und Psychopharmaka auch in hohen Dosen gehörten zum Alltag. 1985 kam Stefan Lauter aus Berlin mit 17 Jahren nach Torgau in einen der sogenannten geschlossenen Jugendwerkhöfe in der DDR.
Der erste Eindruck, die ersten Tage, ich habe mich nur gefreut. Und ich kann mich wirklich erinnern, wenn die halt so mal Laubbahn war in der Weste, dann war sie in Laubbahn. Der erste Eindruck hier von diesem Haftgebäude war nur totale Kälte.
Sein Vergehen? Lauter, der aus einem stramm SED-treuen Haushalt stammt, hat nach längerem Kontakt mit einer evangelischen Kirchengruppe öffentlichkeitswirksam die FDJ verlassen. Das bringt ihn nach Torgau. Schon die Aufnahmeprozedur wird für ihn traumatisch. Stundenlanges Stehen und Schweigen, danach 3 Tage Einzelhaft mit dem Auftrag, die Hausordnung auswendig zu lernen, danach ein erstes Gespräch mit dem Direktor, der sich anderen gegenüber damit brüstet, dass man in Torgau nur 3 Tage brauche, um den Willen der Jugendlichen zu brechen. Jugendwerkhöfe zählten in der DDR zu den Spezialheimen der Jugendhilfe und Heimerziehung für sogenannte schwer erziehbare oder verhaltensauffällige Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren. Hier sollten sie mit einer Art Schocktherapie wieder auf sozialistischen Kurs gebracht werden. Nach außen werden sie als Kriminelle stigmatisiert.
Hier saßen keine Jugendlichen, weil sie Straftaten begangen haben. Wir waren hier nicht straffällig oder wir waren hier nicht, weil wir Straftaten gemacht hätten, sondern weil wir uns nicht haben erziehen lassen oder umerziehen lassen.
Das Erziehungskonzept fußt auf eiserner Disziplin, einem ausgeklügelten Kontrollsystem und harten Bestrafungen. Die Kinder dürfen sich nur im Laufschritt durch das Gebäude bewegen. Begeht ein Jugendlicher einen Fehler, wird die gesamte Gruppe bestraft. Beliebt ist seitens der Erzieher der Gang durchs Treppenhaus im Entengang oder das stundenlange Scheuern der Fliesen mit Scheuerpulver und der Wurzelbürste. Kommunikation zwischen den Jugendlichen gibt es kaum, wohl aber eine extreme Hackordnung. Immer wieder kommt es zu besonderen Vorkommnissen und Suiziden. Freizeit gibt es kaum. Zwischen Drill und Sport verrichten die Jugendlichen Zwangsarbeit an veralteten Maschinen. Jenen, die sich nicht einordnen, droht Arrest im Keller in der Dunkelzelle. Kerstin Kuzia war 16, als sie nach Torgau kam. Erst seit 3 Jahren nach einem Totalzusammenbruch und einer Therapie kann sie über ihre 4 Monate in Torgau sprechen. Mit Grauen denkt die zweifache Mutter an ihren ersten Tag zurück.
Dann mussten wir im Duschraum zur Desinfektion. Wir haben dann Desinfektion auf die Hände bekommen. Aber dann so dieser Duschraum, als der aufgeschlossen wurde, war ein gelb gekachelter Raum, 9 Duschköpfe gucken von oben runter. Das erinnerte mich an Sachsenhausen. Echt gedacht, im ersten Augenblick, hier passiert dasselbe. Also an den Haaren konnte man erkennen, dass ich ein Mädchen bin, sagen wir mal. Und die waren eigentlich um mein ganzer Stolz. Und ich hatte beide Zöpfe hinten festgehalten. Da brüllte er mich an, dann habe ich den Verliebten nur in meinem Kopf gekriegt, Haare sofort loslassen. Und dann setzte er auch schon die Maschine an. Und
viele der Opfer von damals können heute noch nicht über das Erlebte sprechen. Für ihre Zeit im geschlossenen Jugendwerkhof werden sie mit 20 Euro pro Tag entschädigt. Auch für die Erwachsenen in den Untersuchungshaftanstalten der Staatssicherheit oder auch im normalen Strafvollzug galt, dass sie der Willkür des Personals und auch der vernehmenden Offiziere hilflos ausgeliefert waren. Manchem Aufseher eilte ein Ruf wie Donnerhall voraus, so etwa der Bestie von Bautzen.
Bei den Gefangenen hieß der immer Bobby. Und zu Bobby gibt es auch sehr unterschiedliche Beurteilungen. Es gibt Leute, die haben sich mit ihm gut verstanden und es gibt welche, die haben wirklich schwerst unter ihm gelitten. Der wohnt auch immer noch hier in der Nähe von Bautzen, aber ich weiß nicht, ob er schon mal hier war.
Mit Fotos und Klarnamen werden die Täter in der Wanderausstellung dokumentiert. Nachzulesen ist schwarz auf weiß, dass die Autoritäten in der DDR Gewalt gegen Gefangene nicht sanktionierten. Gedenkstättenmitarbeiterin Cornelia Liebold.
Es hat diese Vorkommnisse gegeben, die waren dann auch immer unter diesen besonderen Vorkommnissen, zum Teil sogar aktenkundig. Und trotzdem ist den Leuten eben nie was passiert, sondern das wurde einfach gedeckt. Das war Teil des Systems und wurde sozusagen stillschweigend auch geduldet.
Die Ausstellung im Bautzen zeigt auch, wie nach dem politischen Umbruch in der DDR der Rechtsstaat der Bundesrepublik in der Ahndung dieser Taten versagt. Gegen 92 Strafvollzugsbeamte wurden nach der deutschen Einheit Strafverfahren durchgeführt. Nur 2 von ihnen endeten mit Haftstrafen. Einige erhielten Geldbußen, vieles war zum Zeitpunkt der juristischen Aufarbeitung bereits verjährt. Jörg Hübsch, Jahrgang 1959, ein ehemaliger Vernehmer in der Stasi-Untersuchungshaftanstalt Hohenschönhausen, kommt vor Gericht, nachdem ihn eines seiner Opfer angezeigt hat. Hübsch, der 1986 von seinen Vorgesetzten für seine Leistungen als Vernehmer für die Verdienstmedaille der DDR vorgeschlagen wurde, ist der einzige von rund 700 Bediensteten der Haftanstalt Hohenschönhausen, der nach dem Mauerfall verurteilt wird. 6.000 Mark Schmerzensgeld muss er 1998 an sein Opfer zahlen. Trotz seiner Verurteilung ist Jörg Hübsch seit dem Mauerfall in Berlin als Rechtsanwalt tätig.